So, jetzt an und für alle Mütter. Eine Mutter zu haben, ist ein großes Glück. Wie wünscht sich mancher die seine zurück? Selbstverständlich, so nimmt man's fast hin. Wie es ohne sie ist, kommt einem nicht in den Sinn. Eine Mutter zu sein, ist auch nicht leicht. Perfektion wird erwartet, die man niemals erreicht. Für die Kinder, den Mann, die Arbeit dazu und das bisschen Haushalt, man kommt nicht zur Ruhe. Die Jahre verfliegen, man hält sie nicht auf. So strampelt man selbst und kommt gar nicht drauf. Sagt euren Müttern mal, wie toll sie sind. Und denkt dran, ihr seid immer ihr Kind. Und ihr jungen Mütter, genießt euer Muttersein, denn eure Kinder bleiben auch nicht so klein. Fangt sie ein, die Momente, die ewig bestehen. Davon zehrt man auch noch, wenn sie schon längst gehen. Liebe Mütter, alles Gute zum Muttertag. Nicht jeder hier ist eine Mutter, aber jeder hier hat eine Mutter. Ohne euch gäbe es uns nicht. Vielen Dank. Was ihr leistet, ist immer beeindruckend. Ihr seid toll. Ich möchte heute mit euch mal zurückschauen darauf, wie alles begann mit dem Judentum und mit dem Christentum. Und mir ist eine ganz interessante Sache aufgefallen. Wer auf den Anfang schauen will, der landet unweigerlich bei den drei sogenannten Erzvätern. Abraham, Isaak, Jakob. Jakob, dessen 12 Söhne dann die Namensgeber waren für die 12 Stämme Israel. Oder aus denen das Volk Israel geworden ist. Und was sie für eine herausragende Rolle spielen, obwohl sie, weiß ich nicht, 3000 vor Christus gelebt haben, das zeigt sich, wenn man sich zum Beispiel mal im Neuen Testament anschaut, wie oft diese drei erwähnt werden. 113 Mal wird einer dieser drei im Neuen Testament genannt. Wie viel das ist, wird einem klar, wenn man das so ein bisschen in Relation dazu setzt, wie oft zum Beispiel Johannes genannt wird im Neuen Testament. 135 Mal. Und Johannes, den gab es immerhin dreimal. Es gab einmal Johannes den Täufer, es gab Johannes den Apostel und ich glaube, der Bruder von Jesus, hieß der nicht auch Johannes? Hatte er nicht auch einen Johannes? Das bin ich mir unsicher. Verwechsel ich? Ja, ne? Gut, danke. Nicht, dass ich jetzt mit Jakobus verwechsel. Wie auch immer. Die drei Erzväter werden so oft genannt, fast so oft genannt, wie Johannes, obwohl der wirklich oder die Johannese wirklich Personen des Neuen Testaments sind, wären doch die drei Erzväter ins Alte Testament gehören, möchte man meinen. Es gibt von diesen drei Erzvätern unzählige Geschichten von ihrem Wandel mit Gott, wie sie mit Gott ausgezogen sind, von ihrem Glauben. So ähnlich ist zumindest immer mein Bild gewesen. Aber mir ist vor einiger Zeit dann aufgefallen beim Bibellesen, dass so mein Eindruck davon von dem Wandel der Erzväter mit Gott vielleicht doch nicht so ein Zwiegespräch gewesen ist, wie ich das so vor meinem geistigen Auge habe. Ich habe mal gezählt, wie oft in der Bibel berichtet wird davon, dass Gott zu einem dieser dreien spricht, und zwar entweder direkt oder im Schlaf oder durch einen Engel. Und hier ist das Ergebnis. Ich habe 7 direkte Begegnungen von Gott mit Abraham oder 7 Begegnungen in der Bibel gefunden, wo Gott direkt zu Abraham spricht. Ich habe keine gefunden, wo Gott direkt zu Isaak spricht. Und ich habe 5 gefunden, wo Gott direkt zu Jakob spricht. Und zwischen diesen Gesprächen lag dann sowas wie 15 Jahre, 30 Jahre, lange Zeiträume. Und es kann durchaus sein, dass ich da was übersehen habe. Vielleicht habe ich übersehen eine Stelle, wo davon die Rede ist, dass Gott direkt zu Isaak spricht. Es braucht auch nicht heißen, dass Gott tatsächlich nur so selten direkt zu ihm gesprochen hat. Ja, also die Bibel sagt ja nirgendwo, dass sie jedes einzelne Gespräch zwischen denen aufschreibt. Aber wenn man sich anschaut, wie diese Unterhaltungen ablaufen, wenn Gott zu ihnen spricht, dann ist es ungefähr so wie im 1. Mose 12, Vers 7. 1. Mose 12, Vers 7. Da heißt es, da erschien der Herr dem Abram und sprach, deinen Nachkommen will ich dies Land geben. Und er, Abram, baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Gott erscheint Abraham, der damals noch Abram heißt, um ihm was fundamental Wichtiges mitzuteilen. Er hat ihm vorher schon gesagt, ziehe aus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und jetzt erscheint er ihm wieder und sagt, da wo du gerade dich befindest, das ist das Land, das werde ich eines Tages deinen Nachkommen geben. Und wie reagiert Abraham? Er baut einen Altar. Oder im 1. Mose 28, Verse 12, 13 und 18. 1. Mose 28, Vers 12, 13 und 18. Und ihm, Jakob, träumte, und siehe, eine Leiter stand auf der Erde, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Und der Herr stand oben und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dann Vers 18. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl obendrauf. Es ist die gleiche Geschichte. Gott sagt zu Jakob, da wo du dich gerade befindest, das ist das Land, was ich deinen Nachkommen geben werde. Und was macht Jakob? Er baut einen Altar. Gleiches im 1. Mose 35, Vers 9 bis 15. Ich lese es jetzt vielleicht mal nicht. Aber da erscheint Gott Jakob wieder. Und er sagt ihm, du sollst ab jetzt Israel heißen, weil von dir, von deinen Nachfahren will ich ein Volk machen und dem will ich dieses Land geben. Und was macht Jakob? Er richtet ein steinernes Mahl auf an dieser Stelle, da Gott zu ihm geredet hatte. Er goss ein Trankopfer darauf, begoss es mit Öl und nannte die Stätte, da Gott mit ihm geredet hatte, Bethel. Wenn Gott mit einem dieser drei spricht oder mit einem dieser beiden spricht, die Begegnungen in der Bibel, da sieht man, er hat ihnen immer was ganz fundamental Wichtiges zu sagen. Es geht darum, stehe auf, nimm deine ganze Familie und zieh an einen anderen Ort für mich. Oder es geht darum, ich habe dich ausgewählt, ich will aus deinen Nachfahren ein Volk erschaffen. Oder es geht darum, da wo du dich gerade befindest, das ist das Land, das will ich dir und deinen Nachfahren geben eines Tages. Und die Reaktion ist auch in der Regel das Gleiche. Jakob oder Abraham, sie geben diesen Städten einen neuen Namen. Sie bauen Altare. Sie nennen sich selber um. Ja, also in zwei dieser Begegnungen gibt ihnen einen neuen Namen. Er sagt, du bist nicht mehr Abraham, du bist jetzt Abraham. Er sagt, du bist nicht mehr Jakob, du bist jetzt Israel. Er gibt ihnen einen neuen Namen. Also das ist wirklich etwas, es wirkt nicht so, als hätten diese Art Unterhaltung auf einer täglichen Basis stattgefunden. Und das wirft in mir unweigerlich die Frage auf, wie sah die Beziehung von Gott zu Jakob, Isaak, Abraham aus in den Zeiten zwischen diesen Gesprächen? In den Jahrzehnten, in denen sie nichts mehr von Gott gehört haben? Haben sie angefangen zu zweifeln, dass Gott noch da ist? Oder dass die Prophezeiung, die sie gehört haben, in ihrem Traum, dass sie noch gilt? Habe ich nur geträumt? Habe ich vielleicht halluziniert? Bilde ich mir das Ganze noch ein? Haben sie vielleicht ihre Aufgabe irgendwann aus den Augen verloren und angefangen, ein ganz normales Leben zu leben und sich gar nicht mehr bewusst zu sein, was für eine besondere Aufgabe Gott für sie vorgesehen hat? Man muss sich mal überlegen. Sie hatten keine Bibel, keine Schrift. Es gab keine Tradition. Sie waren die Ersten. Sie waren die Ersten, zu denen Gott gesprochen hat. Es gab keine Tradition, auf die sie aufbauen konnte. Rings um sie herum, die Menschen, die da gelebt haben, haben noch nie etwas von diesem Gott gehört, von dem sie gehört haben. Sie waren wirklich ganz alleine. Und ich freue mich darauf. Ich hoffe, dass ich eines Tages im Himmel sie mal treffen kann und dann mal mit ihnen reden kann und sie mal fragen kann, Mensch Abraham, wie war das damals in diesen 15, 20 Jahren. Du bist doch auch nur ein Mensch. Wie hast du dich gefühlt damals? Vielleicht sagt dann Abraham, hey, Gott hat eigentlich täglich zu mir gesprochen. Das steht vielleicht nicht in der Bibel drin, aber er hat auf einer täglichen Basis zu mir gesprochen. Das war alles gar kein Problem. Vielleicht sagt er aber auch, es war hart. Letzte Woche hat Oliver sehr eindrücklich über Gebet gesprochen und er hat darüber gesprochen, wie sehr es Gott freut, wenn wir ihn anbeten, den wir doch nicht sehen können. Johannes 20, Vers 29 heißt es, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Wie viel mehr gilt das den Erzvätern, die geglaubt haben, obwohl sie wirklich gar nichts hatten zum Sehen? Und ich möchte mal Isaak hervorheben an der Stelle. Ich meine, es ist wirklich keine dieser Gespräche, wenn Gott zu dir spricht, ja, ganz egal, ob im Traum oder direkt oder wie auch immer, ich glaube, das ist ein Erlebnis, was sich die nächsten 5 Jahre zittern lässt. Ja. Und von Isaak ist keine dieser Begegnungen überliefert in der Bibel, die ihn hat erzittern lassen. Und trotzdem heißt es doch immer, Gott selber stellt sich vor, sagt, ich bin der Gott Abrahams und Isaaks. Was sagt das über den Glauben von Isaak aus? Er, der nicht gesehen hat und doch glaubt, den möchte ich mal an der Stelle hervorheben. Ich möchte heute mit euch darüber reden, wie kann man diesen Gott überhaupt finden, den man doch nicht sieht? Deshalb ist es der Titel der Predigt, wie kann man Gott finden? Wie kann man zum Glauben kommen an etwas Unsichtbares? Und diese Frage, die ist brandaktuell, ganz egal, ob du neu bist hier und keinen Glauben hast und dich fragst, was tun die da eigentlich, an was glauben die eigentlich, oder ob du schon seit 25 Jahren dabei bist. Wir sehen Gott nicht und wir müssen ihn immer wieder lebendig erfahren für unseren Glauben. Wie können wir Gott finden? Ganz egal, an welchem Punkt du dich findest, du brauchst es immer, Gott zu finden. Wie können wir ihn erfahren, damit unsere Beziehung lebendig bleibt zu ihm? Und da ist, glaube ich, zuerst mal müssen wir die Frage uns stellen, will denn Gott eigentlich diese Beziehung zu uns? Weil wir sehen keine direkte Begegnung zwischen Gott und Isaak in der Bibel. Heißt es vielleicht, dass er gar nicht so interessiert ist an einem Kontakt zu ihm? Ist es vielleicht ihm gleichgültig? Er hat gesagt, was er sagen musste und jetzt überlässt er mal Abraham und seine Nachkommen eine Weile sich selbst, bis er dann irgendwann wieder eingreift, um sie nochmal dran zu erinnern. Nee, es soll in diese Richtung gehen. Es gibt jede Menge mächtige Bibelstellen, die davon sprechen, wie groß das Interesse von Gott an uns ist und dass es nicht so ist, dass wir ihm egal sind. Ja? Und dass er sich nicht körperlich offenbart, weil er kein Interesse an uns hat. Zum Beispiel Johannes 3, Vers 16. Da heißt es, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Die Stelle spricht davon, wie sehr Gott die Welt, und hier ist eigentlich gemeint die Menschen, wie sehr Gott uns liebt. Er liebt uns so sehr, dass er bereit ist, das größte Opfer, was er bringen kann, zu geben, nämlich seinen Sohn zu opfern, nur damit wir mit ihm versöhnt werden. Also ich glaube, wer sowas liest und sowas versteht, was das bedeutet, der kann gar nicht glauben, dass Gott gleichgültig sein kann uns Menschen gegenüber. Oder schauen wir uns mal an, was Jesus gesagt hat im Johannes 10, Verse 10 und 11. Und wenn ich zu schnell die Bibelstellen spreche, soll ich ein bisschen Pause machen dann, dass ihr aufschlagen könnt? Ansonsten hört einfach zu. Johannes 10, 10 und 11. Gibt's im Internet. Okay. Johannes 10, Vers 10, 11. Ich mache ein bisschen Pause. Ich finde, es ist gut, das auch selber zu lesen in der Bibel. Das sind dann doch mehr Sinne, die da gleichzeitig die Bibelstelle verarbeiten. Also bremst mich, wenn ich zu schnell bin. Johannes 10, Vers 10 und 11 heißt es, ein Dieb kommt nur, also Jesus sagt, ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jesus sagt, ich komme vom Himmel. auf die Erde. Ja, ich demütige um mich. Werde wie ihr. Aber ich bin nicht gekommen, um zu nehmen. Ich bin nicht gekommen, damit ich etwas erhalte. Ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und volle Genüge. Es ist nicht nur so, dass Gott uns liebt. Es ist ihm wichtig, dass wir das Leben haben in Fülle und Genüge. Ich muss vielleicht mal einwerfen an der Stelle, dass es sein könnte, dass sich Gottes Definition oder Jesus' Definition, was es bedeutet, das Leben zu haben oder Fülle zu haben, vielleicht ein bisschen unterscheidet von deiner oder meiner Definition von Zeit zu Zeit. Das ist durchaus denkbar. Ich glaube nicht, dass Jesus, als er das gesagt hat, ein Porsche oder ein Einfamilienhaus für dich im Sinn hatte, als er gesagt hat, ihr sollt das Leben haben, ihr sollt Genüge haben. Ich glaube, wenn er sowas sagt, dann denkt er daran, der möchte, dass wir eine tiefe, echte, persönliche, das Leben verändernde Beziehung zu Gott haben, die hier beginnt auf der Erde und die in alle Ewigkeit mit ihm im Himmel weiter existieren wird. Das ist in den Augen von Jesus das Leben. Und dann haben wir zu Genüge. Vergiss den Porsche. Vergiss das Haus in was, wo auch immer, Dahlem oder so. Was ist denn das alles im Vergleich zu dieser Aussicht, so eine Beziehung mit Gott zu haben? Mal ganz im Ernst. Will Gott eine Beziehung zu uns? Selbstverständlich. In den letzten Stunden vor der Kreuzigung betet Jesus das folgende Gebet. Johannes 17, Vers 3. Johannes 17, Vers 3. Ach nee, Vers 1 bis 3. Solches redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche, so wie du ihm Macht gegeben hast über alle Menschen, auf dass er ihnen alles gebe, was du ihm gegeben hast, das ewige Leben. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist das ewige Leben, dass wir Gott erkennen, dass wir verstehen, wer er ist, dass wir diese Beziehung zu ihm aufbauen. Weil nur wenn wir das haben, haben wir auch das ewige Leben. Wenn Gott so sehr eine persönliche Beziehung zu allen Menschen möchte, warum hat dann nicht jeder Mensch eine persönliche Beziehung zu Gott? Das ist doch irgendwie ein Paradoxon. Gott, der allmächtige Gott, will zu allen, mit allen Menschen eine Beziehung eingehen, aber er macht sich selbst unsichtbar und schwer zu finden. Gefühlt zumindest schwer zu finden. Was soll das? Warum macht er nicht zum Beispiel jeden Tag mittags um 12 ein großes Wunder sichtbar für alle, sodass kein Mensch leugnen kann, dass es Gott gibt? Oder warum lässt er nicht für alle hörbar seine Stimme regelmäßig aus dem Himmel erschallen und gibt uns Ratschläge oder was auch immer? Warum sieht es so aus, als ob Gott sich versteckt? Könnte es uns nicht ein bisschen leichter machen? Die Antwort auf die Frage, warum Gott nicht sichtbar mitten uns ist, so wie es in der Ewigkeit sein wird, ja, so wie die Bibel es prophezeit, wie es sein wird, wenn wir in der Ewigkeit sind, dann wird Gott nämlich sichtbar mitten zwischen uns sein, finden wir vielleicht in Jesaja 59, Vers 1 und 2. Das ist jetzt ein ganz persönlicher Gedanke, den ich dazu habe. Warum zeigt sich Gott nicht so offen? Jesaja 59, Vers 1 und 2, das spricht nämlich Gott genau darüber. Er sagt, siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte, und seine Ohren sind nicht taub geworden, so dass er nicht hören könnte, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Wow.
Krasse Stelle.
Unsere Verschuldungen, heißt es, trennen uns von Gott. Unsere Sünden bewirken, dass wir ihn nicht sehen. Kann sich Gott uns nicht zeigen, weil wir Sünde haben? Das glaube ich nicht. Aber will er sich nicht zeigen? Ich denke, das trifft es wahrscheinlich eher. Gott lässt uns unseren freien Willen. Das heißt, wir können sündigen, wenn wir wollen. Wir können uns von ihm abwenden, wenn wir wollen. Gott zwingt sich uns nicht auf. Wir können ihn ignorieren und wir können unser eigenes Ding durchziehen. Und ich glaube, Gott will, dass das so ist, weil wir nur dann uns auch wirklich selber aus eigenem Antrieb, aus eigener Motivation zu ihm hinbekehren können. Wohl dem, der nicht sieht und doch glaubt, sagt Gott. Wie könnte das zutreffen, wenn wir uns nicht durch Sünde von ihm entfernen könnten? Das heißt, Gott erlaubt es dir, dich durch Sünde von ihm zu entfernen. Römer 6, Vers 23. Eine heftige Stelle, die auch über dieses Thema spricht. Denn der Sünde Sold, heißt es da, ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Es gibt etwas ganz Besonderes mit dieser Sünde. Weil die Sünde hat die Eigenschaft, uns von Gott zu trennen. Sie hat die Eigenschaft, uns von Gott zu trennen, wie uns nichts sonst von Gott trennen kann. Die Sünde, die baut quasi eine Mauer auf zwischen dir und Gott, die du irgendwann gar nicht mehr überwinden kannst. Das ist nicht nur ein biblisches Konzept, das wir hier sehen. Wenn du in Sünde bist, dann bist du getrennt von Gott. Sondern das ist etwas, was wir im Alltag fühlen. Das ist etwas, was ich im Alltag fühle. Wenn ich sündige in meinem Leben, dann fühle ich, wie ich mich von Gott entferne emotional. Dann fühle ich, wie ich diesen Kontakt zu Gott verliere. Ich kann noch so gut beten, aber wenn ich von meiner Sünde nicht loslassen will, dann bringt mich das weg. Dann distanziert mich das von Gott. Frag mal jemanden, der schon länger mach mal einfach eine Umfrage. Frag irgendjemanden, der schon länger im Glauben ist, was ist das, was dich von Gott trennt? Und ich sage dir, 95% von denen sagen, wie aus der Pistole geschossen, Sünde. Sünde, das ist das, was mich trennt von Gott. Es ist nicht nur so, dass das ein Konzept in der Bibel ist, das ist eine Realität, das ist etwas, was man fühlt in seiner Beziehung mit Gott. Zum Glück hat Gott aber diesen Weg gefunden, mit dem er uns trotz der Sünde mit ihm versöhnen kann. Denn es gibt hier niemanden, der ohne Sünde ist. Wie es im Römer 3 heißt. Römer 3, Vers 23 und 24. Damit ihr euch jetzt nicht alle so schlecht fühlt, weil ich hier die ganze Zeit davon rede. Eure Sünde trennt euch von Gott und ihr schaut in euch rein, stellt fest, ich bin ein sündiger Mensch. Wir alle sind sündige Menschen. Römer 3, Vers 23 und 24. Sie sind allesamt Sünder, die Menschen, und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Sie werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade. Wir müssen ehrlich zu uns sein. Ja, jeder von uns hat Sünde. Das ist nichts, worauf man stolz sein soll. Also ich stelle mich nicht hier vorne hin und sage, wir sind eine Gemeinde von Sündern und das ist gut so. Es ist nicht gut so, dass wir eine Gemeinde von Sündern sind. Aber es ist auch nichts, was man irgendwie totschweigen sollte. Wir sind eine Gemeinde aus Sündern. Jeder, der hier sitzt, ist ein Sünder. Wir alle haben das gleiche Problem und wir alle haben die gleiche Antwort und wir haben die gleiche Lösung für dieses Problem, nämlich Jesus, der extra gekommen ist, um uns mit Gott zu versöhnen, obwohl wir Sünder sind. Die Sünde einfach wegzunehmen. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Wir haben uns bisher mit folgenden Fragen auseinandergesetzt. Will Gott eigentlich eine persönliche Beziehung mit uns? Und warum hat nicht jeder eine persönliche Beziehung zu ihm, wenn er doch eine persönliche Beziehung mit uns möchte? Und die nächste Frage ist natürlich, wie kann ich zu Gott finden? Und ich glaube, es gibt viele Antworten auf diese Frage, aber es gibt eine Antwort, die irgendwie über allen steht. Und die finden wir in Johannes 14, Vers 6. Johannes 14, Vers 6. Johannes 14, Vers 6 heißt es: Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich weiß nicht, wie es dir mit dieser Aussage von Jesus geht. Also ich habe schon eine Zeit gebraucht, um irgendwie zu verstehen, was meint Jesus denn eigentlich damit? Was genau will er damit denn sagen? Jesus ist der Weg. Aber wie? Ich kann ja nicht auf Jesus laufen. Was bedeutet es, dass Jesus der Weg ist? Und ich glaube, es gibt zwei Aspekte, die da drin enthalten sind, die herausstechen, zumindest für mich. Einer ist ein theologischer Aspekt und der andere ist ein sehr praktischer Aspekt. Zuerst der theologische Aspekt. Jesus ist der, durch den wir mit Gott versöhnt werden, durch den wir die Sünde überwinden, wie wir eigentlich schon in der Bibelstelle in Römer 3 gelesen haben. Apostelgeschichte 13, Vers 38 und 39. Wir lesen heute viel Bibel. Der dann Muskelkater im Daumen. Aber ich mag es, die Bibel sprechen zu lassen. Apostelgeschichte 13, Vers 38 und 39. So sei euch nun kundgetan, ihr Männer, liebe Brüder, dass euch durch ihn, Jesus, Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und in all dem, worin ihr durch das Gesetz des Moses nicht gerecht werden konntet, ist er gerecht gemacht, der an ihn glaubt. Ist der gerecht gemacht, der an ihn glaubt. Durch ihn sind wir gerecht gemacht. Wenn du gesündigt hast und du hast gesündigt, dann kann dir durch ihn vergeben werden. Wir entfernen uns von Gott, zum Beispiel durch Sünde, aber auch durch Gleichgültigkeit. Und es ist gar nicht so selbstverständlich, dass wir dann einfach umkehren und ihn wieder suchen können, oder? Ich meine, Gott könnte auch sagen, ich habe die Nase voll von dir oder das Maß deiner Sünden ist voll. Jetzt nicht mehr. So nicht, mein Freund. Ich meine, wir haben manchmal Probleme, uns gegenseitig zu vergeben, wenn ständig an uns gesündigt wird. Wir haben manchmal Probleme, uns selbst zu vergeben, wenn wir sündigen. Es kann richtig schwer fallen, uns selbst zu vergeben. Wieso sollte es so selbstverständlich sein, dass Gott uns einfach so vergibt und dass Gott nicht nachtragend ist? Weil der Gedanke eines vergebenen Gottes ist gar nicht so selbstverständlich, wenn man mal jetzt aus dem das Christentum verlässt und sich andere Religionen anschaut. Die meisten anderen Religionen sind sogar ziemlich nachtragend, habe ich den Eindruck. Aber unser Gott ist halt auch nicht eitel. Er ist nicht so, sagt, jetzt hast du mich so verletzt, dass ich dir nicht mehr vergeben kann. Was du auch getan hast, Gott akzeptiert das Opfer von Jesus am Kreuz auch für dich und für deine Sünden. Und dank Jesus, aber auch nur dank Jesus, kannst du dich zu Gott hinwenden und deine Sünde hinter dir lassen. Und jetzt noch ein sehr praktischer Grund dafür, warum Jesus der Weg ist. Das ist natürlich die Nachfolge. Johannes 8, Vers 12. Johannes 8, Vers 12. Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus ist das Licht. Und wer in seinen Fußstapfen ihm nachfolgt, der wird nicht in Dunkelheit geraten. Nachfolge führt uns hin zu Gott, ins Licht. In der Nachfolge erleben wir Gott. In der Nachfolge sehen wir Gott wirken. Was ist Nachfolge? Na, eigentlich, wenn du das machst, was Jesus gemacht hat. Mach das nach, was Jesus gemacht hat. Das ist doch einfach, das ist doch simpel. Okay, und was ist mit den Situationen, in denen Jesus uns kein Vorbild gegeben hat, weil es sowas noch nicht gab im ersten Jahrhundert? Nun, an der Stelle, frag dich, was hätte Jesus an deiner Stelle getan? Diese simple Frage. Du sitzt vorm Computer, du denkst, okay, was ist noch erlaubt und was ist nicht mehr erlaubt? Schwer zu sagen. Okay, was hätte Jesus jetzt an meiner Stelle getan? Ach, okay, alles klar, ich weiß Bescheid. Wenn du nicht weißt, wie du dich verhalten sollst, was richtig ist und was nicht richtig ist, frage mal, was hätte Jesus getan? Und dir fällt auf, Jesus war rücksichtslos, kompromisslos. Der hat immer den geraden Weg durchgezogen. Das ist das Vorbild. Und wenn du nicht so richtig weißt, wie hätte Jesus sich verhalten, dann lies die Evangelien und sehe und staune. Okay, wo bin ich? Wenn du so handelst wie er, wie Jesus, dann wirst du, wenn du versuchst so zu handeln, wenn du versuchst ihm nachzufolgen, dann wirst du zum Vater gelangen. Dann wirst du ihn sehen, schon im Hier und Jetzt, vor allen Dingen aber in alle Ewigkeit. Okay, und jetzt sagt vielleicht der ein oder andere, okay, Florian, vielen Dank, aber das ist mir noch zu abstrakt, das ist mir nicht praktisch genug. Dann habe ich hier noch 3 Practicals, so persönliche Dinge, die mir helfen, meine Beziehung mit Gott zu vertiefen. Practicals, auf Deutsch Ratschläge. Ja, Ratschläge, wie du deine persönliche Beziehung mit Gott vertiefen kannst. Es gibt sicherlich sehr viel mehr Möglichkeiten als das, aber wie gesagt, das sind so die Dinge, die mir hauptsächlich einfallen. Matthäus 7, Vers 7. Matthäus 7, Vers 7 heißt es, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Du willst Gott spüren? Du willst ihn lebendig erfahren? Dann bitte ihn darum. Bete darum. Für wen gilt diese Bibelstelle? Gilt diese Bibelstelle für Menschen, die Gott noch nicht gefunden haben und sich auf die Suche gemacht haben? Nein, diese Bibelstelle gilt für jeden Mensch. Das ist ein Grundprinzip hier. Wenn du Gott sehen möchtest, dann bitte ihn darum. Klopfe an, dann macht er dir auf. Suche ihn, dann wirst du ihn finden. Bitte ihn, er wird dir geben. Beispiel aus meinem Leben gefällig. Ich habe das schon mal erzählt, das heißt, die meisten kennen diese Geschichte schon, deshalb fasse ich mich kurz. Aber ich habe genau das getan und deshalb möchte ich euch auch warnen, seid vorsichtig, wie ihr bittet, unterschätzt nie die Macht eines Gebetes. Ich habe mich so gefühlt, oh, meine Beziehung mit Gott ist irgendwie eingeschlafen in der letzten Zeit, oh, ich sollte mehr beten. Okay, ich werde mittags statt einer Mittagspause das Essen einfach ausfallen lassen und beten gehen. Also am ersten Tag ziehe ich los, ein kleiner Teich in der Nähe meiner Arbeit. Ich gehe um den Teich drumherum und ich sage, Gott, ich möchte dich wieder mehr spüren. Ich möchte ein Wunder sehen in meinem Leben. Und was passiert? Auf dem Weg nach Hause fährt ein Fahrradfahrer direkt vor mein Auto. Ich fahre die Straße runter, er fährt neben mir und auf einmal biegt er völlig unvorhersehbar direkt vor mir ab, ohne zu gucken, und ich nehme ihn mit Tempo 50 voll mit. Ich hatte ungefähr eine halbe Sekunde Reaktionszeit. Ich bringe das Auto zum Stehen, er liegt auf dem Boden, bewegt sich nicht, rührt sich nicht, blutet aus dem Ohr. Und ich dachte so, ach du meine Güte, ich glaube, du hast gerade einen Menschen umgebracht. Alles, was ich tun konnte, ich konnte kein Warndreieck aufstellen, weil ich so gezittert habe. Alles, was ich tun konnte, war beten. Ich habe die Gebetsgruppe angerufen, ich habe gesagt, betet alle, ich habe gerade einen Menschen angefahren. Das sieht ganz, ganz übel aus. Betet. 2 Tage später besuche ich ihn im Krankenhaus und er hat einen Schlüsselbeinbruch. Und das war's. Er hatte keinen Helm auf. Er hat mit seinem Kopf ein Loch in die Fensterscheibe geschlagen. Und er hatte einen Schlüsselbeinbruch und ein Summen im Ohr. Und das war alles, was er hatte. Was für ein Wunder, das ich nicht nochmal erleben möchte, das kann ich euch sagen. Aber was für ein Wunder, mein lieber Mann. Ich war schockiert. Also passt auf, was ihr betet. Passt auf, was ihr betet. Aber er hatte keinen Helm an. Mein Auto war ein Totalschaden. Also unmöglich, dass ein normaler Mensch so einen Unfall aushält. Das war Gott. Es kann nur Gott gewesen sein. Es ist überhaupt kein Zweifel daran. Zweiter Ratschlag für eine lebendige Beziehung mit Gott. Der kommt aus Apostelgeschichte 3, Verse 19 und 20. Apostelgeschichte 3, 19 und 20. Und eigentlich, das passt irgendwie total zu dem, was ich vorhin schon gesagt habe. Aber das ist wirklich so, das ist der praktische Ratschlag, den ich habe. Wenn es mir schlecht geht in meiner Beziehung mit Gott, dann muss ich zu dieser Stelle zurückkehren. Apostelgeschichte 3, Vers 19, 20 heißt es, tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, auf dass Zeiten der Erquickung kommen von dem Angesicht des Herrn und der den sende, den er für euch zum Christus bestimmt hat, Jesus. Und das ist total praktisch. Du fühlst dich fern von Gott. Du willst Erquickung von seinem Angesicht. Dann schau mal, ob du Sünde in deinem Leben hast und tu Buße und kehre davon um. Ich habe es vorhin schon gesagt, wie sehr Sünde in meinem Leben mich abstumpft. Und oft ist es auch nicht unbedingt das, was man als klassische Sünde nennt. Ja? Es ist nicht das, wo ich jetzt mit dem Finger drauf deute und sage, da, diese Sünde ist in meinem Leben, davon muss ich umkehren. Sondern oft ist diese Sünde, die ich habe, Gleichgültigkeit Gott gegenüber. Oh Mann, ey, ich habe gestern nicht gebetet, heute nicht gebetet, ich muss mal 5 Minuten einschieben, sonst fühle ich mich hier irgendwie schlecht über mich. Das ist Gleichgültigkeit Gott gegenüber. Ich meine, mit wem habe ich es zu tun hier? Ich habe es mit dem Schöpfer des Universums zu tun. Ja? Ich will eine lebendige Beziehung mit ihm aufbauen. Ich merke, dass das ist, was ich brauche. Dann muss ich umkehren davon, dass ich lebe, als gäbe es ihn nicht. Oder dass ich so lebe, als wäre irgendwie 5 Minuten Gebet ausreichend, um einen Gott zu ehren, der diese Welt geschaffen hat und der uns geschaffen hat und uns in der Hand hält. Ganz oft ist das die Sünde, von der ich umkehren muss. Zuletzt Jeremia 29, Vers 13 und 14. Ein praktischer Tipp. Wenn ich Gott suchen möchte, wenn ich Gott sehen möchte, wenn ich Gott spüren möchte, dann sagt er uns in Jeremia 29, Vers 13 und 14, ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Was bedeutet es, von ganzem Herzen Gott zu suchen? Was bedeutet es für mich? Also für mich bedeutet es in der Regel, von ganzem Herzen alles stehen und liegen zu lassen, um mehr von ihm zu lernen. Als ich auf der Suche nach Gott war, habe ich angefangen, ihn von ganzem Herzen zu suchen. Da habe ich den ganzen Urlaub nur Bibel gelesen. Ich hatte eine Woche Urlaub, ich lag die ganze Zeit am Pool und alles, was ich gemacht habe, war Bibel lesen, Bibel lesen, Bibel lesen. Wahrscheinlich hatte ich hier auf dem Gesicht so einen weißen Kasten und der Rest war braun, weil ich wirklich die ganze Zeit nur so die Bibel vor mir hatte. Als ich mich habe taufen lassen, habe ich nicht aufgehört, Gott zu suchen. Ich habe weiter nach ihm gesucht. Ich habe eine Sprachreise damals gebucht. Das war mein Traum, Portugiesisch lernen. Bis heute kann ich 3 Worte und mehr nicht. Und ich habe eine Sprachreise gebucht und ich habe für einen Studenten super viel Geld gezahlt. Ich weiß nicht mehr, wie viel es waren. Vielleicht 500 Euro oder so. Und das fing an eine Woche nach meiner Taufe. Und ich habe beschlossen, nein, ich sage diese Reise ab, weil ich will mich nicht von Gott entfernen. Ich möchte mehr von Gott lernen. Ich möchte noch mehr von Gott lernen. Ich möchte noch mehr in der Gemeinschaft sein. Ich habe 50 Euro zurückerstattet bekommen von dem Geld, was ich gezahlt habe. Und ich habe mich darüber noch gefreut. Weil ich so gedacht habe, wow, ich hätte auch nichts kriegen können. Das war mir egal. Ich wollte von ganzem Herzen Gott suchen. Das ist für mich heute nicht anders. Wenn ich merke, ich entferne mich von Gott und ich denke so, du musst anfangen, ihn wieder von ganzem Herzen zu suchen, dann heißt das für mich, meine Arbeit muss ich hinten anstellen. Das heißt für mich, ich muss meine Zeiten mit meinen Kindern hinten anstellen. Ich muss alles hinten anstellen. Ich muss mich zurückbesinnen auf ihn. Wenn ich von ganzem Herzen suchen, heißt genau das, alles hinten anzustellen und nach ihm zu suchen. Und dann sagt er und verspricht uns, wird er sich finden lassen. Und das ist nicht so, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du ihn findest. Nein, er sagt, dann werde ich mich finden lassen. Es kann auch sein, dass du ihn findest, wenn du sagst, okay, ich lese jetzt statt 5 Minuten Bibel morgens oder statt einer Bibelstelle morgens lese ich jetzt ein ganzes Kapitel. Es kann auch sein, dass du ihn findest, wenn du ihn nicht mit ganzem Herzen suchst. Natürlich, du kannst Gott immer finden, du kannst Gott auch finden, wenn du gar nicht nach ihm suchst, auch dann kann er sich dir offenbaren. Aber das hier ist ein Versprechen, was er dir gibt. Er sagt, suche mit ganzem Herzen und dann werde ich mich finden lassen. Und diese 3 Practicals, hoffe ich, falls ihr auf der Suche seid, geben euch das Werkzeug und macht euch Gedanken. Ihr werdet sicher noch 15 andere Wege finden, die euch helfen, Gott zu finden, wenn ihr nach ihm sucht. Gott sei die Ehre.